Clarity Shift. Dein Podcast für mehr Klarheit, Fokus und Führung. Von Jens Wolf und Nathalie Malai.
So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Clarity Shift. Heute sprechen wir ja über Führung und in den letzten Tagen habe ich mir so Gedanken gemacht, welches Bild von Führung haben wir eigentlich? Und da habe ich so gedacht, man verbindet das ja immer noch so mit Kontrolle und Stärke und stark sein, keine Schwäche zeigen. Und wenn du jetzt so an deine Arbeit mit Führungskräften und Unternehmern denkst, also wo hast du denn so das Gefühl, was da verloren geht, wenn ich Führung immer noch mit diesen Begriffen identifiziere?
Ja, ich glaube, was das Erste, was verloren geht, ist Authentizität. Und was passiert, wenn wir als Führungskraft oder auch in jeder Beziehung, ja, ist ja egal, nicht authentisch sind und eine Maske tragen oder eine Rolle spielen, ist ja, dass wir uns nicht zu erkennen geben. Und wenn wir uns nicht zu erkennen geben, dann können wir nicht erkannt werden. Und wenn wir nicht erkannt werden, dann können die Leute zu uns keine echte Beziehung aufbauen, weil sie ja nicht wissen, mit wem habe ich es da eigentlich zu tun. Und wenn ich nicht weiß, mit wem ich es zu tun habe, dann vertraue ich dem auch nicht zu 100%. Und wenn ich jetzt jemandem nicht zu 100% vertraue, dann werde ich auch als, egal in welcher Beziehung jetzt zu ihm stehe, nicht 100% folgen oder 100% das geben oder das machen, was ich vielleicht könnte. Und jetzt, wenn wir das auf Führungsrollen runterbrechen, die Motivation ist nicht 100%ig da, das Team-Spirit ist nicht 100%ig da. Also alle diese Dinge, die ich brauche, um das Maximum sozusagen aus den Mitarbeitern zu schaffen und aber auch um ein gutes Klima zu schaffen, weil natürlich, wenn ich in einer Gruppe bin oder in einem System bin mit jemandem, den ich nicht genau erkenne, den ich nicht ganz genau einschätzen kann, dann fühle ich mich auch nicht so sicher, dann traue ich mich auch nicht, Fehler zu machen, dann weiß ich nicht genau, wo ich bin. Also insgesamt ist es vielleicht ein nicht das optimale Klima.
Als ich jetzt wirklich darüber so recherchiert habe, über das Thema, hattest du mir ja das Profil von Brené Brown geschickt. Das fand ich total spannend. Das ist ja eine Sozialwissenschaftlerin, die gerade so auf diesem Bereich auch geforscht hat. Also alles, was so mit Verletzlichkeit zu tun hat und Scham und was blockiert den Menschen eigentlich. Da haben wir ja dann auch drüber gesprochen. Also sie sagt ja, Vulnerability ist ja so ihr Begriff. Und dann haben wir ja gesprochen und gesagt, wie kann man das am besten übersetzen? Und im Endeffekt fällt einem ja gar nichts so wirklich ein, ne? Also ich wüsste nicht, in welche Richtung, also ich müsste es beschreiben, ich hätte kein Wort. Für mich klingt das immer so an der Oberfläche kratzen, habe ich immer so das Gefühl, wenn ich so daran denke.
Naja, die meisten übersetzen es mit Verletzlichkeit. Ich finde Verletzlichkeit, verletzt ist ja etwas anderes wie vulnerable. Weil vulnerable heißt verletzbar, aber Verletzlichkeit ist ein bisschen was anderes in meiner Wahrnehmung. Ja, gut, ich bin ja auch nicht so ein super English Speaker. Aber das, wo es manchmal missverstanden wird, glaube ich, diese Verletzlichkeit, ist, dass im deutschen Sprachraum wird das manchmal so wahrgenommen wie, okay, ich muss dann all meine Sorgen und all mein, ich fühle mich nicht gut, bei den Mitarbeitern abladen. Und das ist es ja nicht, ja, sondern es ist ja eher, dass ich mich zeige und keine Angst habe, Schwäche zu zeigen oder Fragen zu stellen oder dumm zu wirken oder naiv zu wirken oder inkompetent zu wirken, mich nicht zu schämen, vielleicht für Fehler, die ich gemacht habe und deswegen auch die Verantwortung dafür übernehmen. Also es ist ein bisschen komplexer als Verletzlichkeit. Ja, es haben sich natürlich auch viele da drauf gesetzt auf den Begriff in den letzten Jahren. Aber insgesamt hat sie natürlich voll den Nerv der Zeit getroffen, weil wir in den neuen Companies oder bei diesem neuen Führungsstil immer davon ausgehen, dass da eine gute, offene, ehrliche Beziehung zwischen der Führungskraft und den Mitarbeitern ist. Und wenn wir Angst haben davor, uns zu zeigen als Führungskraft, dann wird es nur ein gewisses Level geben, bis zu dem wir kommen. Wenn wir nicht hundertprozentig authentisch sind, wenn wir nicht hundertprozentig der Mensch sind, der wir wirklich sind, dann spüren das die Menschen und dann vertrauen sie uns nicht zu 100%. Und dann schaffen wir es nicht, diesen wirklich sicheren Ort zu machen, wo die Mitarbeiter sich auch trauen, mal etwas auszuprobieren mit dem Risiko, dass etwas schief geht. Und wenn sie sich das nicht trauen, dann wird man viel, viel langsamer sein in der Entwicklung.
Brené Brown, die sagt ja zum Beispiel auch, dass Verletzlichkeit halt keine Schwäche ist, sondern ja gerade die Voraussetzung für Mut. Das hast du ja eben schon so in die Richtung beschrieben. Aber was glaubst du denn, warum Führungskräfte oder Unternehmer halt vielleicht auch Angst haben, diese Verletzlichkeit zuzulassen oder zu zeigen? Also woher kommt denn diese Angst davor?
Also ich glaube, das ist in erster Linie ein männliches Thema, was jetzt nicht heißt, dass es nur bei Männern ist, aber eher, wenn man sich in dieser männlichen Energie bewegt, wo man sagt, okay, ich will nach vorne gehen und ich will leaden und ich will halt unangefochten an der Spitze stehen, dass man denkt, man verliert Autorität, wenn man zeigt, dass man nicht perfekt ist oder wenn man zeigt, dass man auch nur ein Mensch ist. Viele leben schon noch in bestimmten Branchen gerade. Also wenn ich jetzt zum Beispiel schaue in die Unternehmungsberatung, klassischerweise in der teilweise auch Anwaltskanzleien, große Banken oder natürlich viele, viele Konzerne auch, da leben schon viele noch nach diesem Motto, okay, je weiter du raufkommst, umso mehr musst du ein Roboter sein und um 4.30 Uhr aufstehen und um 6 Uhr im Büro sein, vor allen anderen und der Kalender muss voll sein. Und es ist dieses Feeling von Abarbeiten, von fehlerlosem Abarbeiten und viel machen und schnell machen und überhaupt noch nicht das, was man mehr braucht, Qualität und Kreativität fördern und zu schauen, dass man mit seiner Zeit gut umgeht und effizient ist und seine Zeit multipliziert dadurch, dass man die Mitarbeiter gut motiviert und die richtigen Mitarbeiter an den richtigen Positionen sitzen hat.
Also du hast ja eben schon auch von Vertrauen eben gesprochen. Das ist ja schon etwas, was man auch aktiv aufbaut. Das ist ja nicht von Anfang an da. Was würdest du denn sagen, was so Verhaltensweisen von Führungskräften sein könnten, die zum Beispiel das Vertrauen zerstören oder eben auch von der anderen Seite das Vertrauen stärken können?
Vertrauen stören ist oder zerstören ist sicher oft der Fall, wenn man als Mitarbeiter das Gefühl hat, man weiß nicht, woran man ist oder man wird enttäuscht oder es wird einem nicht alles gesagt oder man wird unangenehm überrascht von etwas, was nicht vorhersehbar war. Vertrauen aufbauen sicher einfach zu machen, wenn man Mitarbeiter durch schwierige Phasen begleitet auf der einen Seite und sie in der Entwicklung fördert und dann erlaubt, auch Fehler zu machen. Ja, weil das ist ja das, was wir in der Schule lernen. Du darfst keine Fehler machen. Ja, die Fehler werden in Rot angestrichen und daraus errechnet sich dann die Note. Und viele wachsen in diesem System auf. Und wenn sie dann erwachsen sind, dann haben sie noch immer irrsinnig Angst vor Fehlern. Und wenn die mir vertrauen, dass sie Fehler machen dürfen, dann wissen sie schon, okay, sie können sich zeigen, sie können sein, wie sie sind. Sie wissen, wer ist die Führungskraft, mit wem habe ich es da zu tun. Und da gibt es keine unangenehmen Überraschungen. Und das natürlich, das kann man durch verschiedene Maßnahmen, weißt du, das schaffst du über Gespräche, über die Kultur, wie wird etwas, wie werden Themen gehandelt, die unangenehm sind, ja, wie gehe ich mit Mitarbeitern um, vielleicht wenn man sich mal von einem Mitarbeiter trennen muss und. Es gibt ja genug Situationen, die konfliktreich sein können in einem Unternehmen und je nachdem, wie ich die handle, schaffe ich natürlich auch entweder Vertrauen oder Unsicherheit beim Mitarbeiter.
Also das zeigt sich ja auch in unangenehmen Gesprächen zum Beispiel, die ich dann ja führe mit meinen Mitarbeitern. Aber was braucht es denn so innerlich, damit ich sowas nicht mehr vermeide, damit ich solche Konfliktgespräche einfach nicht mehr vermeide?
Ich glaube, das grundsätzliche Thema ist, dass ganz viele Menschen, egal ob sie jetzt Führungskräfte sind oder nicht gelernt haben, wie sie mit Konflikten umgehen. Und die haben einen Konflikt als etwas Negatives abgespeichert, was man vermeiden muss. Die haben nicht diese Idee von, ein Konflikt ist normal. Es ist normal, dass unterschiedliche Meinungen und Werte und was auch immer Persönlichkeiten aufeinander prallen. Und wenn man es richtig macht, entsteht da meistens etwas Gutes daraus, sondern die haben einfach die Idee davon, dass Konflikt etwas Schlechtes ist, etwas Unangenehmes und alles, was unangenehm ist, vermeide ich. Ich glaube, das braucht man zuerst diese Grundidee zu sagen, nein, ein Konflikt ist wie jede Herausforderung, wie jedes Problem, wie jedes Hindernis im Leben oder im Leben von einem Unternehmen und ist immer die Möglichkeit zu lernen, zu wachsen und sich weiterzuentwickeln. Und deswegen sollten wir eigentlich sagen, okay, da kommt ein Konflikt, interessant. Warum ist da ein Konflikt? Was kommt denn da für eine andere Meinung auf mich zu? Und vielleicht kommt da ja etwas, woran ich gar nicht gedacht habe, vielleicht kommt da ja etwas, womit wir uns verbessern können. Und diese Einstellung ist noch nicht wirklich durch. Und das andere ist natürlich auch, dass man, glaube ich, oft Konflikte hinausschiebt. Und durch das Hinausschieben wiederum baue ich natürlich nicht wirklich Vertrauen auf, sondern im Gegenteil haben dann die anderen das Gefühl, okay, der traut sich nicht einzustehen für seine Meinung, für seine Entscheidungen, oder er will sich den unangenehmen Situationen nicht stellen. Und dadurch wird der Konflikt, wo die Sache an sich, die den Konflikt auslöst, gar nicht so groß ist, wird die Sache dann halt begleitet von vielen aufgebauschten Themen, und der hat das gesagt und der nicht, und der schiebt das raus und der will nicht mit ihm reden und bla 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 bla, viel Politik. Und das, so man hat, kill the dragon when it's still a baby. Ja, das heißt, wenn du einen Konflikt hast, sofort ansprechen und sofort daraus lernen, was geht, und schauen, wie es weitergeht.
Also ich meine, Fehler eingestehen, auch als Führungskraft, ist ja auch wichtig gegenüber meinem Team. Aber wo zieht sich denn diese Grenze, wo es dann unsicher wirkt oder wo es meine Rolle als Führungskraft noch bestärkt?
Also ich glaube, das ist, ob es unsicher wirkt oder ob es meine Rolle als Führungskraft stärkt, ist nicht unbedingt ein Widerspruch. Ja? Ich kann durchaus unsicher sein als Führungskraft, nur sollte ich es dann halt ansprechen und sagen, ist ja ganz normal. Ja? Wenn ich jetzt in einem Thema nicht so drinnen bin und mich nicht auskenne, dann kann ich ja sagen, ich bin unsicher, und sagen, du, 1, 2, 3, was haltet ihr davon? Wie treffen wir da eine Entscheidung? Ich bin unsicher. Etwas anderes ist eine Unsicherheit, wenn ich einfach keine Entscheidungen treffen möchte, weil ich selber Angst vor Fehlern habe oder weil ich generell jemand bin, der nicht gerne Entscheidungen trifft, weil er gerne 100-mal alles im Kreis dreht. Ja, das ist dann ein anderes Thema, und das wirkt sich dann, glaube ich, auf die Art aus, wie ich als Führungskraft und Unternehmer gesehen werde. Wenn ich nie Entscheidungen treffe und wenn ich immer herumeiere, dann werde ich einfach als jemand wahrgenommen, der unentschlossen ist, und dem folgt man nicht gerne, weil dem kann man nicht vertrauen, weil da weiß man nicht, ob er nicht in 2 Tagen seine Meinung wieder umdreht, und dann schaut meine Jobdescription anders aus oder dann werden andere Leute geheiert oder dann wird die Strategie vom Unternehmen überworfen oder. Deswegen würde ich das mal unterscheiden, und ich finde es ganz wichtig, dass man die eigenen Fehler eingesteht, weil nur wenn ich als Unternehmer meine Fehler eingestehe, kann ich ja von meinen Mitarbeitern verlangen, dass sie die eigenen Fehler eingestehen. Ja, wenn ich als Unternehmer immer alles oder als Führungskraft immer alles auf die anderen abwälze und sage, der war schuld und das musst du nächstes Mal anders machen und deswegen haben wir jetzt den Auftrag nicht bekommen, dann wird das nach unten hin weitergegeben und alle werden versuchen, Fehler abzuwälzen, und keiner wird Verantwortung übernehmen. Und wenn keiner Verantwortung übernimmt, dann geht es immer nur darum, wer den Fehler nicht gemacht hat, und geht es nicht darum, um die Sache zu überlegen, okay, was können wir nächstes Mal besser machen.
Du hast dieses Beispiel gerade gesagt am Anfang, mit, dass die Führungskraft dann sagt, hier, ich habe drei Punkte, ich bin mir nicht sicher, welches davon sollen wir nehmen und so weiter. Ich glaube, das ist auch etwas, was noch Vertrauen zusätzlich stärken kann. Also weil das Team ja auch so das Gefühl hat, okay, wir sind hier alle gemeinsam und arbeiten gemeinsam daran. Und ich weiß nicht, kennst du dieses Bild? Das habe ich schon mal gesehen, das fand ich total gut. Da geht es um Leadership. Da gibt es einmal dieses, wo das Team, also es ist so ein riesen Brocken, den sie so hinter sich herziehen, und auf diesem Brocken sitzt sozusagen der Leader, und vorne zieht aber das Team, und dann darunter gibt es das mit, dass die Führungskraft vorne mitzieht und das einfach nur der Brocken ist, den sie hinter sich herziehen. Mhm. Und das finde ich auch so aussagekräftig, dieses Bild. Das kommt mir immer wieder in Sinn bei diesem Thema.
Ja, das ist natürlich ein Phänomen, das wir sehen, jetzt vor allem in Konzernen, dass es dann irgendwann so viel um Politik geht, und dass die Führungskraft dann eigentlich fachlich gar nicht mehr anwesend ist oder auch nicht für die Mitarbeiter anwesend ist, sondern nur versucht, seine Seilschaften zu pflegen und so weiter. Das ist natürlich schwierig. Ja.
Ja.
Das ist jetzt nicht etwas, was wir viel haben, weil wir mit Unternehmen arbeiten, aber klar, das ist klar, auch im öffentlichen Bereich ist das ganz stark.
Wie erlebst du das denn jetzt zum Beispiel bei Menschen, die führen, aber nicht innerlich so ganz klar sind, wofür sie eigentlich einstehen? Also wie zeigt sich das denn?
Naja, ich glaube, die Situation hat man, glaube ich, am häufigsten, wenn jemand schnell in eine Führungsposition kommt nicht die Zeit hatte, sich da einzuleben und vielleicht auch eher aus einer fachlichen Leitung heraus eine Führungsposition bekommt. Ja, also gerade in Companies, die halt techniklastig sind, passiert es dann oft, dass ein Techniker in eine Managementrolle kommt oder ein ITler in eine Managementrolle kommt oder vielleicht auch ein Controller in eine Managementrolle kommt. Und der hat vielleicht 1-2 Mitarbeiter vorher gehabt, aber das war halt sehr kollegial und dann hat er plötzlich 5 oder 10. Und da tut er sich schwer am Anfang, weil er nicht gewöhnt ist, weil er erstens vielleicht eher ein introvertierter Typ ist und glaubt, er muss anders sein, um zu führen, weil er glaubt, er muss jetzt mit allen reden die ganze Zeit und das hat er Angst davor und das möchte er eigentlich nicht, weil das nicht seiner Persönlichkeit entspricht. Außerdem hat er nie die Tools dafür bekommen, er hat nie die Kommunikationstools dafür bekommen. Er weiß gar nicht, wie andere Leute ihn sehen. Er weiß gar nicht, wie wichtig es ist, was er sagt und wie er die Dinge formuliert und wie viele Meetings er mit den Mitarbeitern machen soll und wie nah oder wie weit er sich halten soll und wie die Inhalte sind und ob er jetzt was Privates sprechen soll und so weiter. Ich glaube, das ist eine Sache von persönlicher Entwicklung und persönliche Reife. In diese Rollen wächst man hinein. Und wenn man gut hineinwächst, dann hat man eben Werte, die förderlich sind für das Team. Und ja, ich meine, normalerweise ist das ja sowieso immer das Gleiche. Also wir helfen einander, wir erlauben uns Fehler zu machen, wir unterstützen uns, wir beurteilen nicht und so weiter und so weiter. Und diese Sachen, in die muss man mal reinkommen. Manche Leute haben das ganz natürlich und die das halt nicht so angeboren haben, vielleicht auch, weil sie sich nicht so damit beschäftigt haben und noch nicht drüber nachgedacht haben, die lernen das einfach nach. Weil sonst ist es schwierig, ein Team zu führen. Ja, sonst wird das Team auseinanderfallen. Dann wirst du es immer nur fachlich sozusagen oder von der fachlichen Seite anschauen. Aber das reicht halt nicht.
Da denke ich gerade so an emotionale Widerstandskraft. Wie wichtig ist das denn so? Also gerade in so Phasen, wenn man so Phasen hat, wo man durch Druck läuft oder auch scheitern, ist es ja nicht immer nur ein Hoch. Oder vielleicht auch, wo man kritisiert wird eben als Führungskraft. Ist es halt wirklich nur, dass ich das aushalten muss? Oder wie ist das aus deiner Sicht?
Naja, weißt du, wenn wir von Widerstand reden, dann hat man ja schon ein bisschen so dieses Bild, dass man gegen etwas drückt. Ja? Und ich habe lieber das Bild vom Bambus, der halt sich biegt und dann wieder aufsteht. Und wir haben ja dieses Wort Resilienz, das halt auch schon ein bisschen ausgelutscht ist. Und da geht's, die Definition von Resilienz ist einfach nach einer Niederlage wieder aufzustehen. Und alle sagen uns, ja, und du musst immer nur aufstehen und du musst nur einmal mehr aufstehen, als du hinfällst und so weiter. Ja, das ist schon nett, aber noch besser ist es, wenn du jedes Mal, wenn du hinfällst, etwas lernst und dann nicht als der gleiche wieder aufstehst, der hingefallen ist, sondern dass du eben stärker aufstehst und etwas daraus gelernt hast. Und Niederlagen als etwas zu sehen, woraus man lernen kann und Probleme als etwas zu sehen, wo man sich entwickeln kann. Ich glaube, das ist so die Fähigkeit, um die es geht. Jeder hat mal Phasen, wo es ihm nicht gut geht und man sich denkt, oh Gott, und jetzt kommt das und das und das und das und das und da kommen dann alle Katastrophen hintereinander und man denkt sich, na, wieso kommt das so gebündelt? Aber dann gibt's ja auch immer wieder Zeiten, wo nichts passiert, aber die fallen einem halt nicht so auf. Ich glaube, es ist wichtig, eben flexibel zu sein, trotzdem am Ziel festzuhalten und flexibel zu sein, beim Weg, wie ich das erreiche und auch zu wissen, dass die meisten Probleme ja nur eine gewisse Dauer haben und danach geht das Leben weiter wie vorher und dann muss ich halt durch, ja, dann muss ich halt sozusagen auch mal nachgeben und mich hingeben, wenn es gar nicht mehr anders geht und nicht immer versuchen, dagegen zu drücken und ich muss immer aushalten und ich darf auch nie zeigen, dass es mir nicht gut geht. Ja, dann, das kostet ja auch noch viel mehr Energie, wenn ich so eine Rolle spiele von demjenigen, den nichts umhauen kann.
Eine Rolle spielen, ja genau. Was wäre denn so jetzt so der erste Schritt zu dieser, also zu mehr Verbindung mit mir selbst einfach, ohne dass ich jetzt alles umschmeiße und umkrempeln muss?
Ja, der erste Schritt zu mir selbst ist die Selbstwahrnehmung. Das heißt einfach mehr darüber reflektieren und mehr festhalten, wie es mir geht, in bestimmten Situationen und das kann ich sagen, okay, ich setze mich jeden Tag am Abend hin und nehme 5 Minuten und überlege ein paar Situationen, wo ich 100%ig ich selbst war. 3 Situationen. Was habe ich gesagt, das 100% aus dem Herzen gekommen ist? Und was waren vielleicht 3 Sachen, wo ich das Gefühl habe, da war ich noch nicht ganz ich selber? Und das kann man einfach sammeln. Und da sieht man dann relativ schnell Muster und sieht, okay, welche Themen oder welche Situationen oder welche Personen vermeide ich oder bringen mich dazu, nicht ganz ich selber zu sein? Und in welche bleibe ich schon ich selbst und handle das, ohne dass es mich sozusagen aus der Bahn wirft. Und daraus, wenn man das einige Zeit macht, kann man sehr schnell erkennen, okay, was sind das eigentlich für Trigger? Dann ist natürlich hilfreich, wenn man sich jemanden holt, der von außen drauf schaut und sagt, okay, du, schau mal da, da gibt es ein paar Blindspots und die hängen vielleicht auch miteinander zusammen. Und wenn wir da sauber machen, dann lösen wir gleich 5 oder 6 Themen, wo du gar nicht gesehen hast, dass die miteinander zusammenhängen. Aber wie gesagt, so dieses Reflektieren und Stehenbleiben ist sicher ein wichtiges Thema, weil ganz viele laufen halt Vollgas und dann ist Erholung und dann ist wieder Vollgas und dann ist wieder Erholung. Da gibt es nicht so eine Zwischenphase, wo es darum geht, nachzudenken und in einem langsamen Tempo zu fahren, aber trotzdem etwas produktiv zu machen.
Ja, das finde ich gerade so interessant, dieses, was du eben gesagt hast mit, dann lösen wir Sachen auf, von denen wir gar nicht wussten, dass sie da sind. Also vielleicht zeigt sich eine Eigenschaft als etwas, also sage ich jetzt mal, dass wir sagen, ja, okay, das ist jetzt Schwäche, aber eigentlich ist es gar keine Schwäche. Und das zeigt sich dann ja auch in diesen Gesprächen, wo man dann erstmal versteht, okay, wie identifiziere ich das überhaupt, was ich nach außen hin in meiner Führungsrolle zeige? Ja. Und
klar, ist ganz wichtig. Ein Thema, das zum Beispiel häufig kommt, dass so ist, dass Leute glauben, sie haben ein Problem mit Selbstbewusstsein. Und dann sage ich ihnen schon immer beim ersten Gespräch, sage ich ihnen, du, aus meiner Erfahrung, 90% der Fälle ist das kein Problem mit Selbstbewusstsein. Und dann, wenn wir 5 Minuten drüber reden, wird es sehr schnell klar, dass da geht es nicht um Selbstbewusstsein, da geht es um irgendwas anderes. Da geht es um irgendein Verhalten, das man sich angelernt hat, das mich dann unsicher macht. Und deswegen habe ich das Gefühl, es geht um mein Selbstbewusstsein, aber es ist in Wirklichkeit das angelernte Verhalten. Ja? Oder es geht um, es kommt jemand und sagt, ah, ich kann so schlecht meine Grenzen ziehen und ich kann so schlecht Nein sagen. Und da geht es in Wirklichkeit dann nicht darum, dass ich meine Grenzen nicht ziehe, sondern darum, dass ich keine Konflikte austragen möchte. Und da geht es mal darum, dass man sich das Thema Konflikte anschaut. Und. Und das löst natürlich dann ganz viele verschiedene Fronten, private und berufliche, auf einmal aus, wenn man diese Themen halt ein bisschen in die Tiefe anschaut und löst.
Ja, ist wie so eine Kette, ne? Die irgendwie in jedem Bereich eine kleine Rolle spielt. In einem mehr, in einem anderen weniger.
Ja, klar. Es ist wie immer, du siehst halt Symptome in bestimmten Bereichen. Bei den Männern sieht man halt die Symptome meistens in der Arbeit. Und dann sagen sie, oh, ich bin unglücklich, alle 5 Jahre wird es mir langweilig oder ich habe immer die gleichen Probleme mit dem Boss oder mit dem Team oder ich mache immer den gleichen Fehler, wenn die Firma dann gut läuft und so weiter und so weiter. Ja, das sind die Symptome, aber die Wurzel ist meistens eine andere. Und wenn wir die Wurzel erwischen, dann lösen sich die Symptome auf allen Bereichen.
Mhm. Gut, vielen Dank für das gute Gespräch wieder mal.
Danke für die guten Fragen.
Genau, wir sehen uns, hören uns nächste Woche. Abonnieren nicht vergessen, YouTube und Podcast, damit ihr auch immer die neuen Videos nicht verpasst. Dann bis zum nächsten Mal.
Bis nächste Woche, Dankeschön.